Guten Morgen. Schön, dass Sie gekommen sind. Heute ist Palmsonntag. Das ist unübersehbar. Man sieht es an der Dekoration. Palmwedel, die hier an den Stühlen hängen, ein Esel, Kleider auf dem Boden. Jesus zieht in Jerusalem ein. Er reitet auf einem Esel. Die Menschen, sie feiern ihn. Sie haben ihre Kleider ausgebreitet und Palmwedel ausgelegt. Über diese Kleider, über diese Palmwedel reitet Jesus auf dem Esel in die Stadt hinein. In Jerusalem wird das Passafest gefeiert. Auch das möchte Jesus mit seinen Jüngern feiern. Allerdings, es ist das letzte Mal. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Er weiß, dass er sterben muss. Er weiß, dass er leiden wird. Er stirbt am Kreuz. Er stirbt für dich. Er stirbt für mich. Er überwindet die Trennung zwischen Gott und Mensch. Das Kreuz ist das Symbol. Wir singen das erste Lied: Jesus Christus starb für mich. Dabei sammeln wir die Kollekte ein. Jesu Weg zum Kreuz, so ist der heutige Gottesdienst überschrieben. Und wer heute Morgen schon in die Losung geschaut hat und sich den Wochenspruch durchgelesen hat, der hat vielleicht eine Verbindung entdeckt. Und ich lese den Wochenspruch nochmal vor, aus Johannes 3, 14 bis 15, und zwar den kompletten. In den Losungen, da fehlt nämlich der erste Teil, und der ist ganz spannend für diesen heutigen Gottesdienst. Da steht: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wir machen eine kleine Reise ins Alte Testament. Die Israeliten sind von Ägypten weggegangen. Sie sind aus Ägypten ausgezogen. Sie ziehen durch die Wüste. Endlos, möchte man meinen, ziehen sie durch die Wüste. Viel länger als erforderlich. In Summe 40 Jahre. Mose führt sie an. In der folgenden Geschichte, die ich gleich vorlesen möchte, wird diese ganze Dramatik offenkundig. In 4. Mose 21, 4 bis 9, ich lese nach Luther, steht: Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Sie sind also mehrfach irgendwelche Umwege gegangen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange, ehern, das ist Kupfer wahrscheinlich oder Bronze, und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb am Leben. Das Symbol der Schlange, das kennen wir heutzutage auch noch, auf einem Stab, der Stab des Asklepios, gerne im Bereich von Apotheken oder Ärzten genutzt, ein Zeichen für Rettung, ein Zeichen für Heilung. Wir haben noch ein anderes Symbol, ein Symbol, welches uns an die Rettung durch Jesus Christus erinnert. Und jetzt lese ich nochmal diesen Vers, den Wochenspruch vor. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus wird am Kreuz erhöht. Das Kreuz bedeutet Leben, es bedeutet Vergebung, es bedeutet Schutz. Wir haben da auch noch ein Bild. Ein Bild, das jetzt leider 90 Grad verkehrt steht. Vielleicht kann man das noch drehen. Auf diesem Kreuz oder auch auf diesem Kreuz ist Jesus nicht mit dargestellt. Es soll den auferstandenen Sohn Gottes repräsentieren. Jesus, der das Kreuz verlassen hat, der das Kreuz überwunden hat. Es geht hier nicht um den leidenden Christus. Oft wird Jesus ja auch im Bereich der katholischen oder der orthodoxen Kirche als leidender Christus am Kreuz dargestellt. Hier geht es jetzt um die freiende Vergebung. Es geht um die Überwindung des Todes. Und es geht um die Auferstehung. Ja. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit.
Wir hören auf den Predigtext aus Römer 3, 1 bis 8. Wir sind, für die, die das bisher noch nicht verfolgt haben, unterwegs im Römerbrief. Das heißt, wir haben eine Predigtreihe zum Römerbrief und sind jetzt in Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Was hat dann das jüdische Volk den anderen Völkern voraus? Der Zusammenhang, noch einmal kurz zur Erinnerung, ist, Paulus hatte den Juden, also dem auserwählten Volk Gottes, gesagt, dass sie nicht aufgrund irgendwelcher Vorzüge vor Gott einen besonderen Status haben, auf den sie sich berufen können und zu sagen, damit ist uns der Himmel sicher. Was hat dann, fragen seine Gesprächspartner oder auch seine Gesprächsgegner, was hat dann das jüdische Volk den anderen Völkern voraus? Bedeutet es überhaupt noch etwas, zum Volk der Beschneidung zu gehören? Doch, in jeder Hinsicht, eine ganze Menge. Erstens hat Gott ihnen sein Wort anvertraut. Es stimmt zwar, dass einige dieses Vertrauen enttäuscht haben, aber kann das Gottes Treue aufheben? Auf keinen Fall. Vielmehr wird sich am Ende herausstellen, dass Gott zuverlässig ist, die Menschen aber samt und sonders versagt haben. So steht es in den Heiligen Schriften. Es wird sich erweisen, Herr, dass deine Worte zuverlässig sind. Du wirst Recht behalten, wenn dich jemand zur Rechenschaft ziehen will. Wenn aber unsere Untreue die Treue Gottes erst richtig ins Licht setzt, was dann? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er uns vor sein Gericht stellt? Ich rede eben, wie Menschen reden. Aber das kann nicht sein. Wie könnte er sonst die ganze Welt richten? Du sagst, wenn durch mein Versagen die Zuverlässigkeit Gottes erst voll zur Geltung kommt und sein Ruhm vergrößert wird, dann darf er mich doch nicht als Sünder verurteilen. Nun, dann können wir auch gleich sagen, tun wir doch Böses, damit Gutes dabei herauskommt. Einige verleumden mich und unterstellen mir solche Grundsätze, sie werden der verdienten Strafe nicht entgehen. Wir kommen vom Palmsonntag her. Wunderbare Dekoration wurde schon erwähnt und ein ganz wichtiges Datum in der Kirchen, im Kirchenjahr. Und die erste Reaktion auf den Einzug Jesu in Jerusalem ist eine sehr geteilte. Die Stadt Jerusalem ist ja nicht irgendeine Stadt, sondern sie ist das Heiligtum, die Hauptstadt, das Zentrum des jüdischen Volkes, des Volkes Israels, des Volkes Gottes. In dieser Stadt steht der Tempel, das Heiligtum, das religiöse Zentrum Israels und der Juden. Hier wird Gott Jahwe verehrt. Und in derselben Stadt haben die Römer die Macht übernommen und Pontius Pilatus, römische Statthalter, hat seinen Palast mitten dorthin gesetzt. Und die Spannung ist völlig klar. Hier ist ein anderes großes Reich, das den Machtanspruch erhebt über alle Völker damaliger Zeit und auch über das jüdische Volk, das Sagen zu haben. Und nun zieht Jesus auf einem Esel, ich vermute, der war etwas stärker als der, der hier steht, so in der Verfassung. Auf jeden Fall reitet Jesus auf diesem Esel in Jerusalem ein, setzt sich darauf und die Menschen beginnen, Decken, Kleider vor ihm auf dem Weg auszubreiten. Ein Ausdruck also der Huldigung, ein Ausdruck dessen, was sie auch laut rufen, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist ein Königsruf. Die Menschen, die Jesus nachfolgen, sind begeistert. Denn jetzt reitet Jesus auf dem Eselstier ein und das ist auch ein Symbol, nämlich ein Zeichen für den König, der das Friedensreich aufrichten wird. Jesus hat vielfach solch prophetische Zeichenhandlungen benutzt, um etwas zu verdeutlichen. Und dies ist eine solche prophetische Zeichenhandlung. Die Menschen verstehen es, hier kommt dein König. Hosianna, gelobt sei dem, der da kommt im Namen des Herrn. Es ist der Ort der Entscheidung. Jesus ist auf dem Weg zur Entscheidung. Er, der auf dem Esel reitet, ist ein König. Das ist sein Anspruch. Und zugleich weiß Jesus, es ist sein Weg zum Kreuz. Und so leitet uns dieser Weg direkt zum Kreuz. Alles steht auf dem Spiel. Jesus zeigt, er hat einen Anspruch, und zwar den Anspruch als König, nicht nur Israels, sondern der ganzen Welt. Und dieser Anspruch wird auch verstanden, und deswegen ist das die Begeisterung geteilt, und es gibt Leute, die dagegen sich aussprechen und sagen, aus der Menge heraus, so lesen wir das im Lukas-Evangelium, aus der Menge heraus rufen die Pharisäer, Jesus, bring deine Jünger zur Vernunft. Das geht schief. Dahinter steht eine Sorge. Sie sind mit in dem Zug Jesu unterwegs. Sie setzen auch Hoffnungen auf diesen Mann, auf diesen großen Propheten, von dem sie glauben, er ist ein ganz wesentlicher Prophet. Aber dieser Anspruch, König zu sein, das geht ins Auge. Bring deine Jünger zur Vernunft. Das führt hier zum Terror, zum Aufstand, zum Bürgerkrieg. Bring die Jünger doch bitte zur Vernunft. Alles steht auf dem Spiel. Und Jesus sagt, wenn diese nicht rufen, dann werden die Steine jubilieren. Alles steht auf dem Spiel. Und so ist es auch bei dem, was der Apostel Paulus im Römerbrief verkündigt. Und so ist es in unserem Kapitel 3 in den Versen, die wir gerade gelesen haben. Sie sind nicht sehr eingängig, und doch steht alles auf dem Spiel, wenn Paulus hier die Gemeinde in Rom anspricht und speziell noch einmal die Menschen jüdischen Glaubens oder die Judenchristen damaliger Zeit. Es geht um alles, denn es geht um das Kreuz Jesu, um den Herrn Jesus Christus auf dem Weg zum Kreuz. Verkehrte Welt, werfen die Gegner Jesu ein. Das ist eine völlig verquere Lehre, Paulus, die du hier einbringst. Das ist so gefährlich, wie es damals war. Denn du entkräftest Gott in seiner Bedeutung, machst du ihn gering. Die Gegner des Paulus tragen 4 sehr schwerwiegende Zweifel vor. Der erste ist in Vers 3 erwähnt. Es stimmt zwar, dass einige dieses Vertrauen enttäuscht haben, aber kann das Gottes Treue aufheben? Das ist also der Vorwurf. Du hebst mit deiner Verkündigung des Kreuzes Jesu die Treue Gottes auf. Wie kommen die Menschen darauf? Nun, Gottes Bundestreue ist nichts anderes als Gottes Verlässlichkeit. Wir haben von dem Alten Testament eben gehört, das Volk Israel, das Eigentumsvolk Gottes, ist ganz und gar angewiesen in seiner Existenz auf den treuen Gott, der es durch die Wüste führt, in das verheißene Land bringt und es auch unter römischer Besatzung erhält. Und diese Bundestreue Gottes drückt also seine Verlässlichkeit aus. Es geht also mit anderen Worten um Gottes Wahrheit. Wenn die Bibel von der Wahrheit Gottes spricht, dann spricht sie von der verlässlichen Beziehung Gottes zu seinem Volk. Gott ist wahr, weil er verlässlich ist. Und um diese Wahrheit geht es jetzt. Wenn Paulus sagt, ihr Juden habt überhaupt keinen Vorzug vor den anderen Völkern. Bildet euch nicht ein, dass ihr irgendein Privileg habt, irgendeine Besonderheit, die ihr in Anschlag bringen könnt. Das ist das Thema, das Rolf Cyrus im letzten Gottesdienst hier ausgebreitet hat. Und die Jünger, die Juden in Rom fragen Paulus zurück, ist Gott also ein Lügner? War das alles, was er gesagt hat, also nur kalter Kaffee, wenn er sagte, ich bin dein Gott, ich bin der, auf den ihr euch unzerbrüchlich verlassen könnt? Nein, sagt Paulus, Gott ist kein Lügner, sondern der Mensch erweist sich als ein Lügner, und zwar durch seinen Treuebruch. Der Mensch hat die Gebote Gottes nicht gehalten, Vers 4. Auf keinen Fall, vielmehr wird sich am Ende herausstellen, dass Gott zuverlässig, also wahrhaftig ist. Die Menschen aber samt und sonders versagt haben. Wir erinnern uns, Paulus hatte gesagt, kein Mensch führt ein Leben, das vor Gott Bestand haben kann, sondern jeder Mensch steht deswegen unter dem Gericht Gottes. Also ist der Mensch ein Lügner, sind Menschen Lügner, wenn sie die Treue Gottes in Frage stellen, weil sie selber die Treue brechen. Auch die Juden, sagt Paulus, haben durch den Bruch des Gesetzes, der Gebote Gottes, ihre Treue gegenüber Gott gebrochen und damit ihre Unzuverlässigkeit erwiesen. Darauf antworten sie mit einem zweiten Argument, Vers 5. Wenn aber unsere Untreue die Treue Gottes erst richtig ins Licht setzt, was dann? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er uns vor sein Gericht stellt? Und Paulus sagt, ich rede eben so, wie Menschen jetzt reden. Gottes Gerechtigkeit, also seine Treue für die Menschen, sein Eintreten für uns Menschen, sein unbedingtes Ja zu uns. Die jüdischen Kritiker sagen, das ist okay für die Gerechten. Das wollen wir gerne annehmen für die Menschen, die die Gebote Gottes halten. Aber wenn du, Paulus, behauptest, diese Liebe Gottes gilt auch den Frevlern, den Sündern, dann ist das Blasphemie. Und deswegen kann deine Lehre nur falsch sein. Das dritte Argument, das sie gegen Paulus anführen, findet sich Vers 7. Du sagst, wenn durch mein Versagen die Zuverlässigkeit Gottes erst voll zur Geltung kommt und sein Ruhm vergrößert wird, dann darf er mich doch nicht als Sünder verurteilen. Also Gott wäre doch ungerecht, wenn er die Menschen verurteilt, wenn ihre Schuld erst seine große Gnade hervorkommen lässt. Also mit anderen Worten, Gott hat doch dann regelrecht einen Gewinn durch die Sünde der Menschen, denn dann kann er sagen, ja und ich bin euch gnädig, wie herrlich bin ich doch. Das ist die bittere Ironie und der bittere Vorwurf in diesem Vers. Paulus, was verkündest du da? Du stellst alles auf den Kopf. Plötzlich ist Gott ungerecht, wenn er Menschen verurteilt, denn die bringen ja erst seine Gnade zum Vorschein. Und das vierte und letzte Argument findet sich in Vers 8. Nun, dann können wir auch gleich sagen, tun wir doch das Böse, damit Gutes dabei herauskommt. Paulus sagt, einige verleumden mich und unterstellen mir solche Grundsätze. Dahinter steht, wenn der Unterschied zwischen Sündern und Gerechten wegfällt, wenn wir also nicht mehr sagen können, hier ist ein Gerechter, ein Mensch, der treu zu Gott hält, die Gebote hält und Gott liebt, und andererseits sind die Ungerechten, die das alles nicht tun, wenn dieser Unterschied wegfällt und alle gleichermaßen auf das Kreuz angewiesen sind, dann ist ja jedes Gericht sinnlos. Wofür dann noch ein Gericht, wenn am Ende ohnehin Gottes Gnade allen Menschen gilt? Ob gerecht oder ungerecht. Und dieses Argument kennen wir ja in unseren Gemeinden und Denken auch. Wenn das so ist mit der Gnade, dann ist doch jedes sittliche Handeln im Grunde völlig überflüssig. Habt ihr vielleicht auch schon mal gedacht? Wenn doch am Ende der sich ganz fleißig bemüht hat, zum ewigen Leben gelangt unter uns, genauso wie der es, naja, vielleicht nicht ganz so ernst nimmt, das ist doch ungerecht. Vielleicht hast du diesen Gedanken auch schon mal durch dein Gehirn ziehen lassen oder dein Fühlen nachempfunden. Heutiger Vorwurf von Menschen außerhalb christlicher Gemeinde klingt ganz vergleichbar. Die Rede vom Kreuz, sagen Menschen, dient der Flucht vor der eigenen Verantwortung. Ihr Christen, so ihr Vorwurf, ihr erzählt von der Gnade und Liebe Gottes und dann könnt ihr euch schön einen lauen machen. Denn am Ende werdet ihr ja alle gerettet durch die große Gnade Gottes. Die Rede vom Kreuz dient letztlich nur der Flucht vor der eigenen Verantwortung. Ihr mogelt euch heraus aus dem Leben. So ihr Vorwurf gegenüber Christen. Die Betrachtung, sagen sie, die Betrachtung des Menschen als völligen Sünder bewirkt nichts anderes als Resignation und Zukunftspessimismus. Also wenn ihr sagt, der Mensch ist von Grund auf böse, da ist nichts Gutes in ihm, dann können wir es auch gleich sein lassen. Das ist eine Botschaft nicht der Freude, sondern der völligen Resignation. Bringt ja doch nichts. Das ist Zukunftspessimismus. Was unsere Welt aber braucht, sagen unsere Kritiker, ist Zuversicht. Sind Menschen, die etwas anpacken, die daran glauben, dass es Lösungen gibt, die zu lösen, unsere Probleme zu lösen, unsere Aufgabe sind. Und die sich nicht hinsetzen und sagen, naja, die Welt geht eh unter. Warten wir ab, vielleicht kriegen wir es mit, vielleicht auch nicht. Und am Ende das ewige Leben für die Gerechten, für die Glaubenden. Ich vermute, dass euch dieses Argument in der Diskussion oder im Gespräch mit Nichtchristen schon begegnet ist. Die Lehre von der Versöhnung am Kreuz dient, sagen diese Leute, nicht der Rechtfertigung des Menschen, sondern der Rechtfertigung Gottes. Damit wird gerechtfertigt, dass Gott nichts tut in dieser Welt. Populär immer gesagt, wo ist denn der Gott? Wie kann der das denn alles zulassen, wenn es ihn gibt? Das ist das Argument. Und wir merken, wie aktuell dieses Argument heute ist, wie es damals schon war. Ein Gott, der die Menschen versöhnt, der Vergebung der Sünden zuspricht, der relativiert doch alles. Die Lehre von der Versöhnung, so die Kritiker heute, die von der Versöhnung am Kreuz dient letztlich der Rechtfertigung Gottes auf Kosten eines positiven Menschenbildes. Der Vorwurf ist, ihr denkt so negativ über die Menschen, das ist einfach unerträglich. Gerade wenn wir Protestanten oder evangelischen Glaubens sagen, alle Menschen sind schuldig vor Gott und da ist kein Gerechter, dann heißt das, macht ihr keine weiteren Illusionen. Dann brauchen wir letztlich auch nichts tun. Wenn man so den Menschen ansieht, dann erniedrigt man ihn. So der Vorwurf. Und ich möchte euch persönlich sagen, ich sehe mich nicht so an. Also eine unterste Schublade. Ich weiß allerdings um meine Schuld, um meine Begrenzung, um meine Sünde. Ich sehe dich aber auch nicht so an, unterste Schublade. Irgendwie da unten, oh, was die so machen, wenn es dunkel ist. Oh. Die Menschen sind schlecht. Im Evangelium geht es nicht darum, dass wir uns erniedrigen, sondern dass wir uns das Urteil Gottes gesagt sein lassen. Und das möchte ich jetzt ein bisschen demonstrieren mit Zeichensprache. Ich habe hier zwei Stangen mitgebracht und jetzt seid ihr gefordert. Und ich möchte diesen Widerspruch dieser vier Argumente einfach am Symbol, am Zeichen des Kreuzes auflösen. Und ich hoffe, es wird dann verständlicher, was Paulus meint. Wenn ich euch diese Stange zeige und ihr mir jetzt einfach sagt, wofür das ein Zeichen ist, wenn ihr das so seht. Die Antwort wäre, es ist ein senkrechter Strich. Ja, habt ihr verstanden? Wenn ich euch dieses Zeichen so zeige, was ist dann die Antwort? Wofür steht das? Oder von eurer Seite glaube ich dann so, ich weiß es gerade nicht. So? Wo kennt ihr das aus dem Internet? Slash, ja, super, ihr habt Slash, ein Zeichen. Wenn ich euch das so zeige, wofür steht es dann? Bindestrich. Und jetzt wird es richtig schwierig. Wenn ich euch dieses Zeichen sage und ich sage 4, 3, dann ist es? Nein, das Symbol ist ein Minuszeichen. Sehr gut, prima. Jetzt wird es anspruchsvoller, wenn wir also neben einem Symbol ein zweites dazu nehmen und wir halten das mittig, dann ist das ein Plus, 3 plus 4. Gut, machen wir nicht weiter. Aber 3 plus 4 braucht natürlich ein weiteres Zeichen und das ist super. Das könnte aber auch was heißen? Die Parallele. Ihr seid so gut. Richtig stark, genau. Machen wir weiter. Wenn wir dieses Zeichen jetzt so halten, woran erinnert euch das? Bitte? Mahlzeichen, sehr gut. X habe ich gehört, was noch? Kreuzung, sehr gut. Andreaskreuz, eine Bahnübergang, unbeschränkt und so. Genau, was kann es noch sein? Nun, es ist ein griechischer Buchstabe auch noch. Was haben wir noch im Angebot? Senkrecht zwei nebeneinander ist? Jo, römisch, sehr gut, das sind die ganz Hellen hier unter uns, super. Also, das Zeichen, das Symbol ergibt sich aus dem Verhältnis, zu dem zwei Dinge miteinander stehen, in meinem Beispiel. Und darum geht es dem Paulus auch. Er möchte zeigen, was es mit der vertikalen und der horizontalen des Kreuzes auf sich hat. Wenn ich nämlich diese beiden nicht so halte, plus, sondern so, dann haben wir plötzlich das Symbol des Kreuzes. Und dieses Symbol ist eindeutig. Und das ist seine Besonderheit. Eben konnten wir sagen, bei so und gleich und parallel verschiedene Bedeutungen. Dieses Symbol ist eindeutig. Es ist das Zeichen christlichen Glaubens und das Versöhnungszeichen des Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Und was bedeutet das? Paulus will den Lesern des Briefes und uns heute verdeutlichen, es geht um die Vertikale. Das ist das Erste vom Kreuz, die Vertikale, die Senkrechte. Und zwar spricht Gott sein Urteil vom Himmel her über die Menschen. Und dieses Urteil, das ist die Botschaft des Gerichtes. Gott sagt, das haben wir vorher in den Versen, in den Predigten gehört, Gott spricht ein Gericht über die Menschen und das ist die Verurteilung des Menschen wegen seiner Sünde. Die Vertikale, von oben herab vom Himmel zum Menschen gesprochen. Gottes Zorn und Gericht über alle Menschen und diesem Gericht hält niemand stand. Wir, ihr Lieben, wir stehen unter diesem Gerichtsurteil Gottes. Und das ist die Härte des Evangeliums. Das ist die Härte des Evangeliums, die Widerspruch hervorruft, ins Heutigen, wie damals bei den Kritikern des Paulus oder wie damals, als Jesus in Jerusalem einzog. Der eine, der zu sagen hat, der Esel, der den Esel reitet, der König Israels, der wird abgewählt. Der eine, der sein Urteil über uns Menschen spricht, Gott Vater, und der sagt, du bist schuldig vor mir und verloren, das wird abgelehnt. Warum wiegt unsere Sünde überhaupt so schwer? Oder wie schwer wiegt sie überhaupt? Kann man Sünde wägen? Mehr oder weniger Sünde, mehr oder weniger schwer, mal die Waage so, mal so oder so, irgendwas dazwischen. Wenn du in guter Form bist, ein bisschen weniger Sünde und wenn du mal richtig schlecht drauf bist, dann ganz viel Sünde. Nein, unsere Sünde wiegt so schwer, wie es sich im Kreuzeszeichen Jesu zeigt. Das Symbol, das Zeichen des Kreuzes zeigt, welche Macht die Sünde hat. Hier geht es um Tod und Leben. Hier geht es ums Ganze, wie ich sagte, um alles oder nichts. Die Intensität deines persönlichen Gefühls oder auch das deines Schuldbewusstseins, das ist nicht entscheidend. Manchmal spreche ich mit Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich so richtig noch Christ bin, weil ich fühle mich gar nicht so richtig schlecht. Ich habe das eben von mir auch schon gesagt. Aber es geht nicht darum, dass wir uns so richtig schlecht fühlen und sagen, ah, ich bin ein elender Sünder. Und wenn ich es nicht spüre, das haben wir in der Kirchengeschichte gehabt, dann sorge ich dafür, dass ich es spüre, indem ich mich selbst geißele, quäle, kasteie. Es ist der Versuch zu fühlen, wie schlecht man ist. Aber das ist nicht das Thema des Evangeliums. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Sondern das Kreuz zeigt uns die Bedeutung unserer Schuld, unabhängig von der Intensität deines Gefühls oder deines Schuldbewusstseins. Es ist einfach der Urteilsspruch Gottes über deinem Leben. Du bist schuldig vor mir. Mein Zorn, so in Römer ja beschrieben, gilt dir, Mensch. Aber wir reden sehr häufig von der Liebe Gottes und das ist auch gut so. Doch Gottes Liebe macht seinen Zorn, sein Gericht nicht überflüssig. Das Erste, was uns gesagt wird, ist, du bist von mir getrennt durch deine Schuld. Nun kann man darüber nachdenken, ob man in der Missionspraxis erst mit dem Gericht anfängt oder mit der Horizontale, zu der ich gleich was sagen werde. Aber theologisch bedeutsam ist, dass Gottes Liebe seinen Zorn, sein Gericht nicht überflüssig macht. Und dass deswegen dies in der Verkündigung des Evangeliums auch nicht fehlen darf und kann. Denn was soll mir eine Erlösung, wenn ich überhaupt nicht erlösungsbedürftig bin? Was brauchte ich eine Versöhnung mit Gott, wenn ich mit dem überhaupt keinen Streit habe? Was brauchte ich einen Freispruch, wenn ich überhaupt nicht unter dem Gericht des Anspruches und der Verurteilung Gottes stehe? Der Blick also auf die Vertikale und der Blick zugleich, auf die Horizontale gibt dem Zeichen des Kreuzes erst seinen wirklichen Sinn. Nur mit dieser Botschaft, ihr Lieben, vom Gericht und Zorn Gottes, kann kein Mensch glücklich sein. Und ich glaube, nur mit dieser Botschaft wird auch kein Mensch an Jesus Christus glauben wollen. Überhaupt an Gott glauben wollen. Denn das ist eine absolut schlechte Nachricht für uns. Gut wird sie erst durch die Vertikale, durch die Horizontale. Also wie betrifft dich das Kreuz? Das Kreuz betrifft dich nicht, dieses Symbol, so wie eine Tatsache, eine Bundestatsache. Na, das Kreuz ist gestellt und also ist die Welt in Ordnung. Nein, das war ja das, was wir eben in der Anfangsgeschichte auch hörten und was Paulus beschrieben hat. Ihr Juden, ihr verlasst euch auf euer Gesetz, auf eure Beschneidung, also um die Entfernung der Vorhaut des männlichen Gliedes. Das meint Beschneidung für die, die es nicht wissen. Klingt irgendwie wie Selbstverstümmelung, ist aber in Israel ein Bundeszeichen der Gemeinschaft des Volkes Israel mit Gott. Und ihr verlasst euch, sagt Paulus, auf solche äußeren Zeichen. Ihr sagt, das ist eine Bundestatsache, uns kann nichts mehr passieren. Nein, sagt Paulus, euch, die ihr an das Kreuz Jesus Christus glaubt, ist dieses Zeichen der Ruf nach eurer Antwort. So wie wir das in der Anfangsgeschichte hörten, die vorgelesen wurde aus dem Alten Testament und die mit dem Kreuz Jesu ja direkt in Verbindung gesetzt wird. Wer auf diese Schlange schaute, diese bronzene Schlange, der wurde gerettet. Also ist das Symbol, ist die Schlange irgendwie besonders wirksam, irgend so ein magischer Trick? Ganz bestimmt nicht. Sondern schon in Israel bei der Schlange geht es um den Glauben, dass sich in diesem Zeichen die Erlösung Gottes ausspricht. Wer dies glaubt, der blieb am Leben. Wer an das Kreuz Jesu glaubt, an die Vertikale und Horizontale, der hat das Leben. Das möchte Paulus den Römern verdeutlichen. Und das ist für uns genauso wichtig. Das Heilszeichen des Kreuzes ist schon da. Aber die persönliche Bedeutung für dich gewinnt das Kreuz erst durch den Glaube. Und was bedeutet jetzt Glaube? Das allererste, was zum Glauben an Jesus Christus gehört, ist, dass du Gott Recht gibst in seinem Urteil über deinem Leben. Dass du diesem vertikalen Gerichtsspruch Gottes Recht gibst in deinem Leben. Sagen, ja, so stehe ich vor dir. Biblisch ausgedrückt, ich bin's nicht würdig, dein Sohn, dein Kind zu sein. Die Geschichte Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Ja, ich bin dessen nicht würdig. Dafür steht dies. Gott Recht geben in seinem Urteil über deinem Leben, so wie unterschiedslos über dem Leben aller Menschen. Darüber haben wir die letzten Gottesdienste nachgedacht. Gerade darin besteht eben unsere Solidarität mit allen Menschen. Das will Paulus sagen. Alle Menschen sind angewiesen, stehen unter diesem Gerichtsspruch Gottes und sind deswegen angewiesen auf die Horizontale. Zwei Hölzer können ganz viel bedeuten. In diesem Moment bedeuten sie ganz viel, bedeuten sie alles. Das Kreuz ist Zeichen für Gottes Gerichtsspruch und für seinen Freispruch. Und das macht den Unterschied. Also im Kreuz Jesu findet zusammen, was zusammengehört. Im Kreuz findet der Zorn Gottes und seine rettende Treue zusammen, denn sie bedingen einander. Das Kreuz ohne dies ist ein Bindestrich oder ein Minuszeichen. Und das Kreuz ohne die Horizontale ist einfach ein senkrechter Strich, der nichts zu sagen hat. Aber zusammengenommen ist es alles, das Kreuz als Zeichen für Gottes Gerichtsspruch und Freispruch. Das macht den Unterschied. Im Kreuz finden also der Zorn Gottes und seine rettende Treue zusammen, denn sie bedingen einander. Die Vertikale und die Horizontale werden sichtbar, werden erkennbar. Und zum Glauben an Jesus Christus gehört beides. Ihm in seinem Urteil über dem eigenen Leben Recht geben und sich von Herzen darüber freuen, dass wir mit diesem Gott unterwegs sein dürfen, dass wir geliebt sind, dass er uns nicht mäkelnd hinterherrennt und immer guckt, ob du auch noch so ganz richtig koscher bist. Gott ist kein Kontrolleur, sondern Gott, Jesus Christus, ist ein Erlöser. Deswegen rufen die Leute bei seinem Einzug, Hosianna, gelobt sei der Name des Herrn. Das ist ein Ausdruck der Freude, der Dankbarkeit, des Zuspruchs. Das haben die Menschen begriffen. Er zieht ein, dieser König, Friedefürst wird er genannt. Gott selbst, seine Treue und seine Strenge sind gleichberechtigt im Kreuz zusammen. Das vermittelt uns der Apostel Paulus. Gleichberechtigt. Beides ist gleichberechtigt. Und zusammen ist es gleichberechtigt. Vielleicht werdet ihr euch noch mal erinnern an dieses kleine Spiel mit den Diagonalen und Senkrechten und so weiter. Was ich euch aber von Herzen wünsche, wie mir, mich hat es froh gemacht, mir das noch einmal vor Augen zu führen und bewusst zu werden, wie großartig es ist, ein Freigesprochener zu sein, obgleich ich weiß, dass ich aus mir heraus Gottes Urteil, Gerichtsurteil verdient habe. Jesus ist großartig. Und die Botschaft des Evangeliums ist wirklich frohe Botschaft. Dazu lade ich dich ein. Amen.
Auf ein Musikstück. Thank you. Die Anbetungsband darf schon mal ihre Plätze einnehmen. Bevor wir jedoch mit der Anbetungszeit beginnen, wollen wir noch eine Zeit des gemeinsamen Gebetes haben. Ich bitte die Gemeinde aufzustehen. Ich habe im Vorfeld 3 aus unserer Mitte angesprochen, ob sie stellvertretend beten möchten, und ich bitte diejenigen nach vorne. Willst du anfangen?
Herr, danke für die Predigt. Danke, dass wir einfach da wieder erkennen konnten, wofür das Kreuz da ist. Danke, dass du auf die Welt gekommen bist. Danke, dass wir mit dir leben dürfen und dass wir die Freude versprühen dürfen. Ich bitte dich, dass jeder von uns in der kommenden Woche richtig doll erlebt, dass wir ganz viele Momente mit dir haben und immer wieder merken, dass du da bist und dass du dich für uns interessierst. Herr, ich bitte dich auch, dass du uns voll die Leidenschaft für dich schenkst und dass wir nicht aufhören, dich zu lieben, weil es einfach so cool ist, mit dir zu leben und weil wir dann wirklich diese Freude verspüren können. Amen.
Ja, ich möchte dir danken für das, was wir gehört haben zu Beginn dieser Passionswoche, dass es einfach nochmal klar geworden ist, immer wieder neu auch klar geworden ist, was das bedeutet, dass du in diese Welt gekommen bist, um für uns zu sterben. Und dass all unsere Schuld auf dir liegt, damit wir leben dürfen. Hab Dank, dass es wirklich nicht auf uns ankommt, sondern auf dich. Hab Dank für deine große Gnade, die du uns damit geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten, dass uns das immer wieder mehr prägt und dass uns das deutlich vor Augen ist. Amen.
Danke, Vater im Himmel, für dein wunderbares, großartiges Angebot. Schenk du, dass wir es immer wieder annehmen, dass Jesus in unserem Herz Platz findet, ganz, ganz, ganz viel Platz, allen Platz einnehmen kann. Und dass wir dir nachfolgen mit freudigem Herzen, voller Freude und Dankbarkeit über die Rettung und Erlösung, den Frieden, die Freude, die du schenkst. Danke, dass dieses Kreuz, das so viel Schmerz und Leid beinhaltet, zum Freudenzeichen für uns geworden ist. Dass Jesus Christus unsere Schuld getragen hat, um uns Leben zu schenken. Leben in dir, mit dir. Danke dafür von ganzem Herzen. Amen.
Thank you. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit.
Wir kommen jetzt zu den Informationen der nächsten Woche. Diese sind auf dem Gottesdienstzettel gedruckt. Früher hat man das noch mechanisch gedruckt. Heutzutage geht das alles digital. Also sie sind auf jeden Fall abgedruckt. Ich möchte auf die Veranstaltung, die Gottesdienstveranstaltung nächste Woche hinweisen, beziehungsweise Rolf Zürus möchte das tun. Am Sonntag, 27. ist Ostergottesdienst, ganz normal um 10 Uhr. Und davor am Karfreitag um 18 Uhr der Gottesdienst zu Karfreitag.
Ja, wir haben viel über das Kreuz in diesem Gottesdienst gehört. Und am Karfreitag wollen wir uns dem Kreuz auch noch mal nähern auf eine andere Art und Weise in dem Gottesdienst, nämlich mit Hilfe eines Kreuzwegs. Wir werden Bilder von dem Künstler Sieger Köder betrachten und dann mit Hilfe von Texten und Gebeten und Liedern und Symbolen versuchen, einfach das auch nochmal aufzunehmen und verstehen, was das Kreuz bedeutet für uns. Herzliche Einladung zu diesem Karfreitagsgottesdienst. Und vielleicht noch im Blick voraus, am 10. April wird ja ein Taufgottesdienst sein. Und jetzt schon mal der Hinweis, im Anschluss an diesen Taufgottesdienst wird es ein kleines, aber feines gemeinsames Mittagessen geben, sodass wir noch ein Stück Gemeinschaft haben können.
Am 5. April laden wir herzlich ein um 19.30 Uhr, auch hier in der Gemeinde, zum Thema Gemeinde im Gespräch. Wir haben das vor einigen Monaten angefangen. Ein Gespräch, ein gemeinsames Gespräch zum Thema offene Gemeinde, wie wir da weiter vorgehen. Am 16. April um 11 Uhr findet der Brunch in der Gemeinde statt. Das ist eine Möglichkeit für Leute, die so ab und zu vielleicht mal hier sind und so ein bisschen mehr über die Gemeinde kennenlernen. Auch eine Möglichkeit, um Bekannte, um Freunde mitzubringen, um denen die Gemeinde ein bisschen näher zu bringen. Das Ganze in entspannter Atmosphäre. Es gibt schöne Sachen zum Frühstück und man kommt ins Gespräch. Dann nochmal herzliche Einladung, Gemeindefreizeit. Vom 1. bis zum 3. Juli findet unsere Gemeindefreizeit statt und es sind tatsächlich noch Plätze frei. Also wer sich noch nicht entschieden hat, der möge das doch tun. Und das ist schon immer ein Highlight. Also wer zum Beispiel Arne Völkel mal tanzen sehen möchte oder sonstige Sachen. Also das ist immer eine schöne Zeit, um gemeinsam auch Begegnung zu haben, auch konzentriert sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und für die Gemeinde ist das eine tolle Zeit. Dann im Anschluss an diesen Gottesdienst gibt es auch wieder die Möglichkeit, hier auf der linken Seite von mir aus gesehen, für Anliegen beten zu lassen. Das heißt, wenn Sie Dinge haben, die Sie vielleicht im kleinen Kreis mit jemandem mal besprechen wollen, wo Sie gemeinsam oder wo Sie jemanden suchen, der mit Ihnen dafür betet, dann gibt es hier im Anschluss an den Gottesdienst die Möglichkeit. Ich bitte dann auch die restliche Gemeinde, diesen Saal möglichst schnell zu verlassen. Bitte? Männerfreizeit, siehst du, Stefan, guter Hinweis, ich war mir unsicher. Es sind also auch noch für die Männerfreizeit, auch hier abgedruckt, Plätze frei, leider nur für die Männer, das tut mir jetzt ein wenig leid. Es geht ins Kloster. Ja, jetzt ist dieser Gottesdienst zu Ende und ich bitte Sie aufzustehen, wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. So segne euch der allmächtige Gott. Amen. Amen. Allen noch eine schöne Woche.